Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Zur Begrüßung ein freundliches Salve. Denn wir statten gleich zu Beginn dieser Sendung einem Dorf in Gallien einen Besuch ab, das von Römern umzingelt ist. Am Erscheinungstag von Asterix Band 38 blättern wir durch den neuesten Comic. Doch nicht nur kleine Figuren mit knubbeligen Nasen sollen uns beschäftigen, auch tapsige Bären und zappelnde Fische. Wir berichten über eine Ausstellung mit der Kunst von René Sintenis und wir sprechen über den Film Bait von Mark Jenkins. Der spielt in einem Küstenort in Cornwall.
Hoch neben Asterix und Miraculix!
Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, dass dies ein großer Tag für alle freien Gallier ist.
Ja, das darf man sicherlich so sagen, aber nicht nur für die freien Gallier. Bekanntermaßen fiebern ja auch Comicleser, Lateinschülerinnen und Geschichtsfans der Veröffentlichung eines neuen Asterix-Bandes entgegen. Die einen kichern über die Tollpatschigkeit der Figuren, die anderen erfreuen sich an deren resistanceähnlicher Standhaftigkeit und wieder anderen macht es Spaß, nach dem heutigen im vermeintlich vorchristlichen zu suchen. Im Jubiläumsjahr 2019, vor 60 Jahren, erschien der erste Band. Jetzt schießen die Hormone ein in die Asterix-Welt. Adrenalin, sowie das Stresshormon, heißt die Protagonistin des Bandes, der heute erscheint. Eine Frau im gallischen Universum. Die Asterix-Macher hatten schon zuvor entwarnt, nein, kein Feminismus, man sei doch zu sehr an den zeitlichen Rahmen gebunden. Was aber tatsächlich drinsteckt im jüngsten Asterix-Band, das weiß Katrin Hondl.
Selbstverständlich ist in Band 38 alles erstmal wie gewohnt. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus, ganz Gallien ist von den Römern und so weiter und so fort. Doch dann bekommen die unbeugsamen Gallier plötzlich nächtlichen Besuch von, nun ja, noch unbeugsameren Galliern aus der Auvergne.
Salut dir, o Majestix, die von der Apo grüßen dich.
Die Apo schlägt also auf im gallischen Dorf, jedenfalls in der deutschen Übersetzung. Im französischen Original sind es die natürlich ebenfalls nuschelnden Resistanzkämpfer der FARC.
Voilà, c'est le front arverne de résistance parce qu'il chuchote. Le front arverne de résistance secrète. Le FARC.
Erklärte Asterix-Autor Jean-Yves Ferry in Paris bei der Pressekonferenz, womit viel Geheimnistuerei geworben wurde für den neuen Asterix, der heute gleichzeitig in 15 Sprachen und rund 30 Ländern erscheint. Startauflage 7 Millionen. Die Tochter des Vercingetorix ist der vierte Asterix-Band, den Jean-Yves Ferry zusammen mit dem Zeichner Didier Conrad gestaltet hat. Band 38, ein Jubiläumswerk. Asterix feiert dieses Jahr 60. Geburtstag. Wie übrigens auch seine Autoren, die die altehrwürdige Comicreihe, aber jetzt um eine jugendliche, weibliche Heldin bereichern.
Das ist Adrenaline, die einzige Tochter des Vercingetorix.
Diese Adrenaline bringen die Widerstandskämpfer aus der Auvergne nun also ins gallische Dorf. Denn die Römer sind hinter der Kriegertochter her. Und das ist natürlich ein Fall für Asterix und Obelix.
Aber Obacht, sie büchst gern aus.
Und so nimmt ein durchaus klassisches Asterix-Abenteuer seinen Lauf. Denn natürlich wird sie ausbüchschen, diese Adrenaline, die sich ausschließlich gotisch schwarz kleidet und überhaupt im besten pubertär-rebellischen Alter ist. Wie auch Selfix, der Sohn des Schmieds, und Aspix, der Sohn des Fischhändlers. Die beiden sind zum Praktikum im Dorf und wie Adrenaline auf Krawall gebürstet.
Hinkelsteine gehen gar nicht. Hinkelstein und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems.
Adrenaline will, Zitat, elternlosen Kindern wie mir helfen, dann leben wir in Frieden auf einer fernen Insel, wo uns kein Römer findet. Das finden die anderen voll super. Und weil Zeichner Didier Conrad dem Mädchen eine Zopffrisur verpasst hat, liegt der Vergleich zu einer real existierenden jugendlichen Rebellin nah. Greta Thunberg. Vorbild sei sie aber nicht gewesen, schwören Conrad und Ferry, auch wenn es gewisse Ähnlichkeiten gäbe. Adrenaline wie Greta seien eher schlecht gelaunte Teenager. Und als Teenager hätten sie eben eine andere Vision von der Welt.
Il y en a forcément, parce que c'est des adolescents du même âge, qui sont pas de très bonne humeur. En tant qu'adolescente, elle porte quand même une autre vision du monde, en fait.
Imagine all.
Ganz so rebellisch ist Adrenaline dann aber letztlich doch nicht. Das liegt auch an einem jungen Mann namens Let It Bix, für den ganz offensichtlich dann doch ein Star aus der Asterix-Gründerzeit der 60er Jahre Vorbild war. Auch sonst ist vieles beim Alten in diesem neuen Asterix. Die römischen Legionäre sind dämlich und ängstlich wie eh und je.
Wenn es wegen der Tochter von Dings ist, dann können wir nicht weiterhelfen. Wir wussten nicht mal, dass Dings eine Tochter hatte.
Und der Druide Miraculix ist weise wie eh und je.
Ihr Vater hatte ihr aufgetragen, Widerstand zu leisten und frei zu bleiben. Genau das tut sie. Auf ihre Weise.
Alles in allem ist die Tochter des Vercingetorix also ein würdiger Jubiläumsband, der Tradition verpflichtet, witzig, anspielungsreich und ein bisschen erneuert. Beim Teutates, ein Mädchen im Wildschweinesystem. Dafür war die Zeit ja auch nun wirklich reif.
Das sagt Katrin Hondl, die Band 38 der Asterix-Saga gelesen hat. Ihrer Zeit voraus dagegen war René Sintenis. Ganz früh soll sie schon gewusst und gesagt haben, ich werde Künstlerin. Entsprechend erhielt sie ersten Zeichenunterricht, doch ihr Vater blieb, wir befinden uns schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, er blieb streng und forderte, dass Renate Alice, wie sie eigentlich hieß, erst einmal eine Ausbildung zur Sekretärin absolvierte. Es dauerte nicht lange und René Sintenis sagte sich los, von der Schreibmaschine und von ihren Eltern. Sie widmete sich voll und ganz der Kunst, insbesondere der Bildhauerei. Und sie entwickelte sich zu einer Person des öffentlichen Lebens in Berlin, fiel auf durch ihren Stil und ihr Auftreten. 100 später, heute also, ist René Sintenis Name nicht mehr ganz so bekannt, dafür aber ein Werk von ihr, das zur Ikone geworden ist. Julian Ignatowitsch berichtet über eine Ausstellung in Regensburg.
René Sintenis berühmteste Skulptur ist gleichzeitig das Wahrzeichen der Hauptstadt.
Der prominente Berliner Bär, der jedem ein Begriff ist.
Kuratorin Alexandra Demberger.
Also der Berliner Bär, sie entwirft ihn schon 1932 in einer jüngeren Form. Also da wirkt er noch etwas ungelenker, tapsiger, wenn man so will. Und diese Version wird bereits bei den Berliner Filmfestspielen, bei der Berlinale vergeben, dann aber ab 1956 von der erwachseneren Version abgelöst.
Bis heute wird er verliehen und natürlich auch hier in der Regensburger Ausstellung als zentrales Werk in der Mitte des Rundgangs gezeigt. Künstlerin Sintenis ist nach dem Bären in ihrem geliebten Berlin auf dem Höhepunkt ihrer erfolgreichen Karriere.
Sie erhält dadurch zahlreiche Aufträge. Dieser Bär wird noch in zwei größeren Formaten geschaffen und findet dann an den Autobahnen beispielsweise Aufstellung.
Sintenis Schaffen aber nur auf diese Skulptur zu reduzieren, wäre ein Fehler. Auch das macht die umfangreiche Überblicksschau mit 111 Werken in 6 großen Räumen deutlich. Sie schuf Werke in unterschiedlichen Genres, zuallererst, ja, Tiere. In Skulptur und Grafik, wilde Pferde und schüchterne Rehe, die in den besten Arbeiten wie lebendig wirken, menschliche Züge bekommen und an Bilder von Franz Marc sowie dessen Tierbegriff erinnern.
Franz Marc ist da ein sehr gutes Stichwort. Sie hat eben dieses Unschuldige, dieses Unverdorbene und sie verklärt ja auch ihre Jugend immer als diese Idylle und dieses Unschuldige. Und dann benutzt sie sicherlich diese Tierwelt auch, um sich in diese Welt nochmal zurückzuziehen oder zu flüchten.
Womit das zweite wichtige Thema angesprochen wäre, Akte, vor allem von idealisierten Knaben und Jünglingen, mit Tieren auf dem Arm oder einer Flöte in der Hand. Ähnlich in der Ausführung ist auch die Auftragsarbeit der Göttin Daphne und einige Frauenakte. Wesentlich dynamischer und roher dagegen die Sportler- und Tänzerfiguren, ein Boxer etwa, ein Läufer oder Fußballspieler, für den Sintenis beim Olympischen Kunstwettbewerb 1928 die Bronzemedaille erhielt. Diese Arbeiten stehen in enger Verbindung zu ihrem Galeristen und wichtigstem Förderer.
Alfred Flechtheim ist ein Sportler-Fan, er besucht Veranstaltungen, Sportevents und er regt seine Hauskünstler, wie er sie nennt, auch an, Werke zu schaffen. Und René Sintenis bedient auch dieses Modethema.
Denn ihre Karriere betreibt die Künstlerin von Anfang an mit Kalkül, Zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein. Nach dem Bruch mit dem Vater, der sie zu seiner Rechtsanwaltsgehilfin machen wollte, findet sie über ihren Mann, den Berliner Sezessionist Emil Rudolf Weiß, schnell Anschluss an die hiesige Künstlerszene, lernt Georg Kolbe, Joachim Ringelnatz und Hans Siemsen kennen und wird zum Prototyp der emanzipierten Frau in der Weimarer Republik, Alexandra Demberger.
Also sie ist eine der ersten Bildhauerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts, die zum einen wirtschaftlich unabhängig werden konnten durch ihren Beruf, also wirklich ihre berufliche Tätigkeit ausüben konnten. Und zum anderen, das Besondere an Renée Sintenis ist, dass sie auch eine mediale Wirksamkeit hatte, also durch ihr faszinierendes Äußeres. Sie war ja sehr groß, 1,80, hat sich dann auch diesen modischen Kurzhaarschnitt, den Bubikopf, zugelegt. Und in den 20er Jahren wird sie dann so zum Inbegriff der neuen Frau.
Öffentlich gerierte sie sich allerdings nie als Sprachrohr der Frauen. In der Kunst wie im Privatleben gab sie sich unpolitisch, weswegen sie während des NS-Regimes auch relativ unbehelligt blieb und sich zurückzog. Die Ausstellung ordnet all das mit Fotos und ausführlichen Wandtexten bestens ein. Und sie macht dabei auch klar, Sintenis handwerklich sowieso hervorragende Arbeiten sind auch inhaltlich mehr als nur Zierde oder Eskapismus. Sie zeigen eine tiefe Empathie und Leidenschaft und wie in den Porträts oder Masken, die die heimlichen Stars der Ausstellung jenseits des Bären sind, auch eine Melancholie und Verletzlichkeit.
Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Zwischen Freiheit und Moderne, die Bildhauerin Renée Sintenis. Bis Mitte Januar ist sie im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg zu sehen. Kommen wir zu dem britischen Filmemacher Mark Jenkin. Am ersten Weihnachtsfeiertag im Jahr 2012 hatte er offensichtlich genug Ruhe, um einmal die Regeln niederzuschreiben, nach denen er Filme drehen möchte. 13 Punkte umfasst Mark Jenkins Manifest. In Schwarz-Weiß soll zum Beispiel gedreht werden, in Schmalbildformat. Nicht länger als 80 Minuten soll ein Film sein. Sich nicht irgendwelchen Genrekonventionen unterwerfen. Es solle auch kein großes Getue veranstaltet werden bei der Realisierung. Und, besonders zu beachten, eine der 13 Regeln gelte es zu brechen. Heute kommt Mark Jenkins jüngster Film in die Kinos. Bait heißt er, zu Deutsch Köder. Schon bei der Berlinale Anfang des Jahres hat er für einiges Aufsehen gesorgt. Und der Guardian erklärt den Film sogar zu einem der bedeutendsten britischen Filme des Jahrzehnts. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus hat Bait gesehen. Frau Nicodemus, wie sieht ein Film aus, wenn er diesen 13 Regeln folgt, beziehungsweise den 12 Regeln? Denn eine soll man ja nicht beachten, heißt es.
Ja, also man muss gleich mal sagen, dass dieser Film nicht so wirkt, als sei er jetzt an einer Handvoll Regeln oder Vorschriften entlang inszeniert. Also er ist auf 16mm Material in Schwarz-Weiß gedreht. Schwarz-Weiß ist ja auch eine dieser Vorschriften. Und erzählt ist er im Wesentlichen aus der Perspektive eines Fischers. Martin Ward heißt er, ein Mann um die 40 in einem Küstenstädtchen in Cornwall. Also die achte Regel, dass der Film einen Protagonisten haben sollte, die ist schon mal befolgt. Und ansonsten ist Mark Jenkins Manifest ja eine Liste, würde ich mal sagen, so produktiver Selbstbeschränkungen. Und es ist ja auch ein ästhetisches Wagnis oder zumindest ein Schritt, sagen wir mal, jenseits der Norm des Normalen, so ein Film wie Bait auf 16mm in einem Schwarz-Weiß-Material zu drehen, das Spratze hat und kleine Haarrisse und sich völlig jenseits dieser glatten Perfektion des Digitalen bewegt. Und es gibt vielleicht auch einen Überdruss an dieser perfekten Glätte.
Ja, Selbstbeschränkung, haben Sie es gerade gesagt. Haben Sie sonst noch eine Erklärung, warum er eigentlich diese 13 Regeln befolgt, beziehungsweise was er mit dieser Ästhetik beabsichtigt?
Es ist schon ein paradoxer Effekt, also sozusagen die vorherrschende Regel oder was hier wirklich ins Auge fällt, dieses Schwarz-Weiß und das 16mm Material, damit erleben wir die Welt dieses Fischers Martin halt sehr direkt und physisch, weil wir auch die Körnung haben, die Materialität dieses Filmmaterials. Und in fast stummfilmhaften Nahaufnahmen sehen wir dann eben, wie dieser Fischer die Netze am Strand ausbreitet, wie er Seemannsknoten knüpft, wie er seine Fische der örtlichen Betreiberin des Pubs verkauft. Aber dieses Handwerk, das sich da aus Handgriffen zusammensetzt, übrigens teilweise fast dokumentarisch, das hat überhaupt keine Zukunft und vielleicht auch kaum eine Gegenwart, denn dieser Fischer hat kein Boot mehr. In den Netzen, die er da während der Flut am Strand installiert, da fängt sich kaum ein Fisch. Also wir erleben sozusagen die raue Unmittelbarkeit dieses Schwarz-Weiß-Materials, das zeigt uns ein raues Leben auch. Und Martins Bruder, der schippert mit seinem Boot eben nur noch Tourist durch die Küste. Zugleich aber dehnt das Schwarz-Weiß auch diesen Bedeutungsraum der Bilder und verleiht den Bildern was Abstraktes, Archaisches. Und dieses wettergegerbte Gesicht des Fischers, der sich eben nicht zum Touri-Bespaßer degradieren lassen will, das Meer, die Steine, der kleine Hafen, das bekommt alles etwas Zeitloses und im Sein, ja, Widerstand gegen die Zeitläufige, wirkt auch wie so ein ewiger Akt der Rebellion gegen die Verhältnisse.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie das eigentlich zusammenpasst. Die Handlung, diese Gentrifizierung dieses Ortes, die ereignet sich ja in der Gegenwart, aber dieses Körnige versetzt einen ja auch irgendwie in die Vergangenheit. Also ich habe den Trailer gesehen und dachte so, 50er Jahre vielleicht?
Ja, oder 60er. Ja, dieses, auch, aber auch diese gentrifizierten Londoner, die bekommen etwas Allgemeingültiges. Allein durch die Ästhetik des Films werden die zum Beispiel den Kühlschrank einräumen, wenn sie da in ihrem Cottage ankommen, dass sie dem Fischer da für wenig Geld abgekauft haben, sein Elternhaus, wenn sie da den Champagner einräumen, die Blaubeeren, die teuren Fertigsalate. Das hat was Zeichenhaftes. Man kann sich genau vorstellen, wie diese Familie in London lebt. Und diese Londoner glauben sich eben mit ihrem Geld im Besitz des Rechts und aller Privilegien. Der Fischer, der hat eben mit dem Elternhaus auch den Parkplatz verkauft. Er parkt aber immer noch dort, weil er in dem kleinen schmalen Hafen keinen anderen Platz findet. Und da steht eben Geld gegen Tradition oder man könnte auch sagen Inbesitznahme gegen Gewohnheit und Geschichte. Und durch dieses Stummfilmhaftes entfaltet sich dieser Konflikt ganz allmählich zwischen diesen Klassen und hochspannungsvoll und auch unaufhaltsam.
Stichwort Tradition. Sozialdramen haben ja in Großbritannien eine lange Tradition. Also wir denken an die sogenannten Kitchen-Sink-Dramen der 60er oder auch an die Filme von Ken Loach vielleicht. Reiht sich dieser Film von Mark Jenkins da ein?
Ich finde es ja immer wieder faszinierend beim englischen Kino. Es gibt die großen Namen, Ken Loach, Mike Leigh. Aber es ist doch wirklich faszinierend zu sehen, in welcher formalen Vielfalt sich dieses Kino mit seinem sozialen Zugriff immer weiterentwickelt oder ausdifferenziert. Ich meine, Mark Jenkins' Film Welt, der kommt zwar aus dieser Tradition des Sozialdramas, aber er hat eben auch diesen Zugriff auf das Milieu, aber schafft es eben ästhetisch, was völlig Archaisches, Zeitloses zu machen. Eine wirklich, ich würde mal sagen, eine reichhaltige, völlig überraschende Tragödie aus dem Material.
Katja Nikodemus über Bait, den neuen Film des britischen Filmemachers Mark Jenkins. Heute läuft er in, wie es so schön heißt, in ausgewählten Programmkinos an. Whistleblower, wenn man es wörtlich nimmt, eigentlich eine putzige Tätigkeitsbeschreibung. Jemand, der in die Pfeife bläst. Dass das Leaken geheimer Informationen aber weder putzig noch harmlos ist, das hat der wohl berühmteste Whistleblower unserer Zeit, Edward Snowden, vor wenigen Wochen in einem langen Interview hier im Deutschlandfunk erklärt.
All you can do is live for the day. Tomorrow is never guaranteed for me and I cannot control it. I will not pretend to, but I also will not fear it.
Snowden könne nur jeden einzelnen Tag für sich leben. Für einen Morgen gäbe es in seinem Fall keine Garantie. Das könne er weder kontrollieren noch so tun, als ob er es könne. Aber Angst habe er auch nicht. Seit Wochen steht Edward Snowdens Autobiografie Permanent Record auch in Deutschland auf Platz 1 der Bestsellerliste. Das Interesse an seiner Geschichte ist offensichtlich enorm. Deutlich unbekannter als Snowden ist der Name von Whistleblowerin Reality Winner. Für die US Air Force hat sie gearbeitet und wird vom FBI verdächtigt, geheime Dokumente an die Presse weitergeleitet zu haben. Winner sitzt derzeit im Gefängnis. Am New Yorker Vineyard Theater hatte jetzt das Theaterstück Is This a Room Premiere von Tina Sattler. Es beruht auf den Verhaftungsprotokollen des FBI. Andreas Roberts berichtet.
Die Bühne ist nur ein grauer Streifen, der die Zuschauerränge trennt. Das Licht ist kalt, der Raum voller Nebel. Drei FBI-Agenten warten auf eine junge Frau, die gerade vom Joggen kommt. Sie sagen, sie hätten einen Durchsuchungsbefehl. Sie fragen, ob die junge Frau weiß, warum sie hier seien. Sie erkundigen sich nach Haustieren und Waffen.
I want to make this as easy for you guys as possible.
Okay, likewise. Hopefully explain things, get to figure all this out and wrap it up. How long you had your dog?
Als das politische Online-Magazin The Intercept im April 2017 einen anonymen Briefumschlag mit internen Dokumenten des US-Inlandsgeheimdienstes NSA bekommt, die eine Einmischung russischer Hacker in die US-amerikanische Wahl beweisen, glauben die Redakteure zuerst nicht an die Authentizität der Papiere. Sie fotografieren sie und schicken sie an eine Kontaktperson des NSA, um die Richtigkeit zu überprüfen. Die Dokumente sind echt und Intercept veröffentlicht. Doch anhand der Fotos ermittelt das FBI das Wasserzeichen auf den Papieren und kann so den genauen Drucker, der benutzt wurde, identifizieren. Nur 6 Personen kamen in Frage, Reality Winner war eine davon und die einzige, die Intercept abonniert hatte.
Have you ever taken anything else out of the facility?
No.
No? Whether it's a piece of paper?
No.
Have you ever downloaded anything? Ever emailed anything out?
No.
No? Okay.
Auf der Bühne reden die Beamten vom Wetter und anderen Belanglosigkeiten. Einer spricht von schwierigen Zeiten und dass er verstehen könnte, dass man wütend auf die Regierung sei. Man erfährt, dass Winner Spezialistin für arabische und persische Sprachen ist und bei der Air Force Funksprüche und Dokumente aus dem Iran übersetzt hat. Als ihre verängstigte Katze unterm Bett gefunden wird, reagieren die Beamten, als hätten sie eine Bombe entdeckt. An der nervösen Reaktion der Männer wird klar, dass der lockere Ton reine Show ist.
That document has made it outside, okay? Obviously because we're here.
Obviously, yeah. Crap.
Regisseurin Tina Settler arbeitet sehr bewusst mit der physischen Präsenz der drei Männer im Raum. Mit allen dreien hat sie ein unterschiedliches Repertoire von Gesten und Haltungen entwickelt, die verschiedene Strategien der Einschüchterung darstellen. Immer wieder treten die Männer unangenehm nah an sie heran, dann halten sie wieder größtmöglichen Abstand. An den Stellen, die im Originalprotokoll geschwärzt sind, geht das Licht aus. Nach 70 Minuten Verhör in abwechselnd kameradschaftlichen oder aggressiven Ton gesteht Reality weinend, dass sie einfach die Atmosphäre nach der Wahl Trumps an ihrer Arbeitsstelle nicht mehr ausgehalten hat und fand, dass diese Dokumente an die Öffentlichkeit gehören. Trotz des guten Themas und des ambitionierten Konzepts, einen authentischen Text bis auf das letzte Räuspern und Hundebellen im Hintergrund in Echtzeit auf die Bühne zu bringen, ist der Abend langwierig. Das liegt einerseits daran, dass der Text kaum dramatische Spannung hat, andererseits man viel zu wenig über die Person und den Charakter von Reality Winner erfährt, um ihre Beweggründe zu verstehen. Die Festnahme und das Verhör sind weit unspektakulärer, als man hofft. Hier fehlt die Hand eines Dramaturgen, der das Material strafft, verdichtet und erweitert. Die Angst vieler Demokraten, dass Präsident Trump die Identität des Whistleblowers, der den Kongress über sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten informiert hat, per Twitter veröffentlicht und damit zu einer Hetzjagd aufruft, macht deutlich, was für Gefahren jemand eingeht, der illegale Machenschaften der Regierung aufdeckt. Die echte Reality-Winner ist statt der hier so harmlos wirkenden Frau eine hochintelligente, extrem sprachbegabte und ausgesprochen patriotische Person, die, glaubt man ihren Briefen, sehr genau wusste, was sie tat. In ihrer Zeit bei der Air Force konnte das Pentagon mit Hilfe ihrer Übersetzungen mehr als 600 afghanische Terroristen identifizieren und per Drohneneinsatz töten. Bei all dem politischen Getöse dieser Tage die leisere Geschichte der Reality-Winner wieder ins Gedächtnis zu rufen, ist wichtig und notwendig. Bis heute kämpfen Familie und Freunde um ihre Freilassung.
Die Geschichte der Reality-Winner, jetzt auf der Theaterbühne in New York zu sehen, Andreas Roberts berichtete. Ist Prag das neue Venedig? Diese Frage stellt jetzt Anne Seidel in den Kulturmeldungen.
Ja, tatsächlich hat es ein bisschen was von einem Déjà-vu. Die UNESCO macht sich Sorgen um die Altstadt von Prag, genau wie schon seit Jahren um die italienische Stadt Venedig, die unter den vielen Kreuzfahrtschiffen und Touristen leidet. Genau wie Venedig zählt auch der historische Stadtkern von Prag zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nun aber sieht die Organisation diesen Status in Gefahr. Sie kritisiert den Bau von Hochhäusern mitten in der tschechischen Hauptstadt, außerdem den starken Verkehr, den Verfall eines historischen Bahnhofs und, hier wieder eine Parallele zu Venedig, die vielen Touristenboote auf der Moldau. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen hat die Prager Stadtverwaltung und den tschechischen Staat aufgerufen, all diesen Problemen prompt und entschieden zu begegnen. Der tschechische Kulturminister erklärte daraufhin, man sei bereits mit der UNESCO im Gespräch. Die Kunstausstellung Documenta hat in ihrer Heimatstadt Kassel nicht nur das ein oder andere Kunstwerk hinterlassen, sondern auch tonnenweise Archivmaterial. Fotos, Videos, Presseberichte und viele weitere Unterlagen, alles wichtige Zeitzeugnisse aus über 60 Jahren Documenta-Geschichte. Ab dem kommenden Jahr soll ein eigens dafür gegründetes Institut dieses Archiv und die Geschichte der Documenta aufarbeiten. Das steht schon länger fest, jetzt aber haben sich das Land Hessen, die Stadt und die Universität Kassel und die Documenta geeinigt, wie sie das Projekt finanzieren und angehen wollen. Vorerst wird das Institut unter dem Dach der Documenta arbeiten, später dann in ein eigenes Gebäude umziehen, das aber noch gebaut werden muss. Das wissenschaftliche Personal für das Institut stellt die Universität Kassel. Eine Documenta-Professur hat sie bereits besetzt, drei weitere sollen noch folgen. Das Land Hessen beteiligt sich an der Finanzierung des neuen Instituts und stellt 6 Millionen Euro für das Gebäude bereit, außerdem weitere Mittel für die Ausstattung, die Forschung und die Professuren. Ja, und mehr Platz für die Kultur gibt es bald auch in Bremerhaven. Das dortige Auswandererhaus wird um einen Neubau erweitert. In den zusätzlichen Räumen möchte das Museum zeigen, dass Konflikte in Einwanderungsländern zum Alltag gehören. Nicht nur heute in Deutschland, sondern auch schon zu anderen Zeiten an anderen Orten. Die neue Dauerausstellung wird einige solcher Konflikte beispielhaft vorstellen, etwa Konflikte um Wohnraum oder um gerechte Löhne. Und sie will auch zeigen, wie sie sinnvoll gelöst werden können. Ein Hamburger Architektenbüro hat sowohl den Neubau als auch die Ausstellung entworfen. Die Fassade des Gebäudes soll Porträts von Einwanderern und deren Nachfahren zeigen. Der Bund und das Land Bremen fördern den Neubau in Bremerhaven mit gut 12 Millionen Euro. Die Einweihung ist für Frühjahr 2021 geplant.
Die Kulturmeldungen von und mit Enne Seidel. Vielen Dank dafür. Wie reagiert die NATO auf den Syrien-Vorstoß der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer? Antworten auf diese Frage gleich in den Informationen am Abend. An dieser Stelle ist es Zeit, Tschüss zu sagen für Kultur heute. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.